Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 8. November, 10 Uhr morgens. Die amerikanischen Börsen haben noch nicht offen, aber es ist vor allem gestern sehr viel los gewesen, da das ja so, es ist ja immer so eine Woche nach den GAFAM-Earnings kommen so die ganzen High-Flyer und High-Growth-Tech-Unternehmen, die ihre Zahlen veröffentlichen. Und man kann sagen, es ging eigentlich geschlossen nach unten nach den Zahlen. Es war eigentlich so ziemlich egal, was man reported hat. Also es waren auch einige sehr gute, es waren auch Enttäuschungen dabei, aber sie sind alle, also als hätten sie sich an der Hand gehalten und wären so alle so ein bisschen gemeinsam ein bisschen nach unten gesprungen. Allerdings, wenn man mal eine Woche rauszoomt, stehen die Unternehmen eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir gucken heute unter anderem auf die Zahlen von Airbnb, The Trade Desk, Cloudflare war mit dabei, Block. Und dann wollen wir natürlich auch noch gucken, was bei Adyen und bei Mercado Libre los war. Zwei, ja, eigentlich regelrechte Highflyer sogar der letzten Monate. Aber sie sind alle trotz teilweise sehr starke Zahlen zurückgekommen. Deswegen gucken wir da heute drauf. Es gibt noch ein paar kleinere News. Wir gucken an, die FED-Sitzung ist ja gestern gewesen. Da ging es nochmal mit den Zinsen nach unten. Nun ist es zu 100% klar, dass Donald Trump der nächste alte neue Präsident dann sozusagen wieder wird. Ist natürlich ein Thema, das jetzt schon auf jedem Kanal irgendwie behandelt worden ist. Deswegen werden wir das heute auch ein bisschen kürzer halten. Wir haben ja schon am Wahltag selber sozusagen, wo es ja schon quasi feststand, dass er gewinnt, schon ein bisschen drüber berichtet. Nur so viel dazu. Also könnt ihr euch auch gerne nochmal die letzte Folge dazu anhören. Aber ansonsten natürlich Daumen nach oben nicht vergessen, folgt uns auch gerne auf allen Kanälen. Und jetzt, ja, Michael, warum gab es jetzt so diesen kollektiven Rückgang? Glaubst du, es war jetzt einfach, weil ja eben natürlich durch die Wahl, da ging ja gefühlt alles nach oben, teilweise zweistellig, allen voran wieder so Aktien wie Tesla, aber auch Palantir haben irgendwie kurzzeitig gar kein Halten mehr gekannt. Also glaubst du, das ist jetzt halt einfach wieder so ein bisschen, also ja, wieder das ein bisschen Luft rausgelassen wird? Oder wie erklärst du, dass das teilweise trotz starker Zahlen es einen Rückgang gegeben hat?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist teilweise dann so ein klassisches Sell the News, beziehungsweise ein kleines Haar in der Suppe wird gesucht, dann auch gefunden und dann gibt es eben auch mal die Rücksetzer in den Aktien. Wir haben ja, genau wie du gesagt hast, am Mittwoch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da waren dann auch schon morgens die US-Futures grün und es hatte sich dann auch so herausgestellt, dass der Mittwoch noch einer der besten Handelstage der letzten Jahre wurde. Ich persönlich habe zwar damit gerechnet, dass es eine positive Reaktion gibt, dass es aber ehrlich gesagt so positiv wird, hätte ich nicht gedacht. Und es war ja so dann, dass die Indizes irgendwie 2-3% im Plus waren. Aber wenn man sich mal die einzelnen Aktien angeschaut hat, ich gucke nur so morgens Coinbase, ja, okay, Aufschlag, aber ja, Trump hat ja gesagt, er ist der Kryptopräsident, überlegt sich noch zu kaufen. Coinbase war am Ende des Tages 30% im Plus. Also fand ich auch etwas übertrieben und dann gucke ich morgens rein im Dow Jones, Caterpillar irgendwie 9% im Plus. Ja, make America great again, aber ob da jetzt so viele Baumaschinen direkt gekauft werden, noch krasser fand ich eigentlich die Banken. 13% im Plus so
Ja,
querbeet
finde
wegen
ich auch.
weniger Regulierung. Aber also ob das jetzt direkt dafür sorgt, dass da so viel mehr Geld verdient wird. Also Fakt ist, da ich glaube, da wurden so ein paar Shorties auf dem falschen Fuß erwischt. Da wurden eben aber auch natürlich dann nochmal diese Trump-Trades aktiviert und die waren doch, glaube ich, stärker als viele gedacht haben. Und das Krasse ist, zumindest bei vielen Aktien, hält diese Stärke auch an, unter anderem Tesla. Da gab es jetzt auch viele Kurszielerhöhungen. Und ich glaube, die Haupthoffnung wird jetzt sein, dass das Full Self-Driving, wo Elon Musk ja immer behauptet hat, ja, das kommt nächstes Jahr, dass jetzt wirklich mit Donald Trump an der Macht regulatorisch einfacher wird, das einzuführen. Ich glaube, diese Story wird gespielt, dass meine Langfristposition, die ich gekauft habe, wo ich ja auch den einen oder anderen hämischen Kommentar kassiert habe, jetzt so brutal gelaufen ist, hätte ich natürlich auch nicht gedacht, aber umso schöner ist es. Ja, also diese Aktien sind sehr gut gelaufen. Was man aber jetzt die letzten 2 Tage gesehen hat, ist, dass die Kursreaktionen nach Zahlen, also holy moly, da geht's zur Sache. Gestern war es dann vorbörslich das krasseste Beispiel. Ihr müsst euch mal AppLovin anschauen. Ich glaube, das ist eine der bestgelaufensten Aktien überhaupt. Die hat sich jetzt verzehnfacht innerhalb von, ich glaube, 1,5 Jahren oder so. Und die war dann gestern nach Zahlen 45% im Plus. Also sowas ergibt für mich dann auch irgendwie wenig Sinn mehr. Und dann auf der anderen Seite waren dann irgendwie Wolfspeed 25% im Minus, Digital Turbine 40% im Minus, Mercado Libre wollen wir auch besprechen, die waren glaube ich auch so irgendwie 16-18% im Minus. Also die Ausschläge sind brutal und heute Morgen auch wieder. Und jetzt auch bei den Unternehmen, die gut gemeldet haben, das ist im Endeffekt, wie gesagt, ja. Also wenn man sich mal die Tage davor anschaut, zum Beispiel The Trade Desk, die ist ja jetzt 7-8% im Minus, die steht trotzdem noch ungefähr dort, immer noch höher, wie sie vor 3 Tagen stand. Also man musste auch die Kirche im Dorf lassen. Da gab es 2 so riesige Kerzen nach oben und die wurden jetzt eben wieder abgebaut. Deswegen, ja, ich fände es auch jetzt langsam gut, dass wenn der Markt sich erstmal wieder neu einpendelt. Denn Donald Trump, der hat zwar viel versprochen, aber es gibt ja auch immer negative Seiten, wie zum Beispiel die Zölle. Da muss man erstmal gucken, wie das alles so wirklich läuft. Aber ich glaube grundsätzlich, ich bleibe da weiter optimistisch, dass die Börsen auch unter Trump wieder ganz gut laufen. Das, was hier so in den Medien gesagt wurde, dass da hier die Diktatur kommt, hatten wir auch schon, oder hier alles der Bach runtergeht, das wird nicht passieren.
Ja, dazu muss man jetzt allerdings aber auch noch was dazu sagen. Das finde ich ganz wichtig, weil das bestimmt auch eine Story ist, die viele entweder gar nicht kennen, weil sie noch nicht lang genug an der Börse sind oder das auch schon ein bisschen vergessen haben oder einfach damals auch nicht mitbekommen haben, weil gerade jetzt Aktien wie Tesla auch so stark gestiegen sind, weil du hast ja erwähnt, weil jetzt da bestimmt dann so die Hoffnung aufkommt, Donald Trump unterstützt jetzt Elon Musk oder so bei bestimmten Sachen. Da will ich euch aber mal eine Geschichte aus dem Jahr 2018 erzählen. Ich weiß nicht, ob es viele von euch wissen. Auch ein sehr großer Unterstützer von Donald Trump ist immer der CEO von Broadcom gewesen, der, ja, er hatte so einen chinesischen Namen, Hock die Tran oder irgendwie so ähnlich. Ich weiß jetzt den Namen nicht ganz genau auswendig, der ist ein bisschen schwierig zu merken. Aber im Jahr 2018 wollte Broadcom Qualcomm übernehmen für 146 Milliarden US-Dollar. Und obwohl der CEO von Broadcom einer der größten Unterstützer schon seit langer Zeit von Donald Trump gewesen ist, da gibt es auch genug Bilder, wo sie zusammen da am Rednerpult stehen und so, hat Donald Trump diese Übernahme blockiert. Also man sollte jetzt nicht automatisch davon ausgehen, auch weil jetzt Elon Musk da einer seiner größten Unterstützer war, dass er jetzt da quasi vogelfrei ist oder so. Das ist nämlich eine der Sachen bei Donald Trump, der ist unberechenbar auch seinen Unterstützern gegenüber. Und ich glaube, wir haben es auch damals schon in der Präsidentschaftszeit mitbekommen, wie schnell da jemand von seinen engsten Vertrauten zum größten Feind dann werden kann. Deswegen seid bei sowas vorsichtig. Also stützt euer, also das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt Tesla shorten sollte oder ähnliches, ja, aber baut bitte kein Invest Case auf solche Geschichten auf, dass ihr jetzt der Vermutung seid, hey, da wird Donald Trump unterstützen, da wird er unterstützen. Der ist unberechenbar und es gibt halt auch noch viele andere Sachen, weil er selber sagt ja auch, ja, es gibt ja diesen Deep State und so, dass eigentlich Amerika von ganz anderen Menschen regiert wird. Es gibt auch immer noch andere Leute, die da ein gehöriges Wort mitzureden haben. Deswegen wäre ich bei solchen Geschichten, mahne ich einfach immer nur gerne zur Vorsicht. Also das ist eine der besten Beispiele gewesen. Also egal, wie nah du da stehst, ja, auch ein Donald Trump hat noch andere Leute, auf die er da Rücksicht nehmen muss. Deswegen nur so viel zu dem Thema. Aber natürlich ist es nachvollziehbar, dass jetzt die Aktien sehr gut gelaufen sind, gerade eben da Elon Musk ja da so die Werbetrommel für ihn gerührt hat. Es wird mit Sicherheit nicht zu seinem Nachteil sein, aber dass er da jetzt einfach machen kann, was er möchte, auch das ist eben gerade.
Eine Sache vielleicht wichtig, die ja jetzt schon auf jeden Fall für Tesla nachteilig ist, dass ja Donald Trump eher ein Fan davon ist, hier mit Verbrennerautos, Öl, Gasindustrie, dass er dort die ganzen Subventionen senken will oder streichen möchte und das natürlich, ja, ist jetzt für Tesla auch erstmal nicht positiv, wobei, wenn es alle trifft, dann gewinnt, glaube ich, sogar Tesla wieder an Wettbewerbsfähigkeit, aber ja, gut ist es natürlich nicht für den ganzen Sektor, aber bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich werde meine Aktien jetzt halten, aber die war auch gestern wieder deutlich im Plus. Also so geht es natürlich nicht weiter, das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ja, er hat ja angekündigt, dass wieder deutlich mehr Öl in den USA gefördert werden soll, nur so als Beispiel. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, weil Tesla ist jetzt mittlerweile auch eine sehr wichtige Firma in den USA. Es wird ja auch einiges in den USA produziert. Das ist ja auch einem Donald Trump immer sehr wichtig. Deswegen, ja, aber eigentlich ist es halt keine so typische Trump-Firma, das muss man schon so sagen. Ja, da würde man dann eben eher sagen, ja, da geht's dann wieder so Richtung General Motors oder so. solche Geschichten dann, ja.
Also wenn SpaceX an der Börse wäre, da war er ja so begeistert von, ne, von der Rakete. Dann würde ich sagen, okay, hier to the moon, die Aktie, aber bei Tesla, ich weiß nicht, ne, aber es ist auf jeden Fall nicht von Nachteil.
Ja, to the moon sowohl wörtlich als dann auch eben
To the Mars soll es doch gehen. To the Mars.
Ja, sehr interessant. Genau, aber ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in die Zahlen rein, weil es sehr viel zu bereden gibt. Also nee, noch ganz kurz, die Fed hat die Zinsen um 0,25 Basispunkte gesenkt. Ich kann sagen, ja, man geht schon so lange, man weiß halt, also man hat halt eben auch damit gerechnet. Dementsprechend, ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt da nochmal groß Ausführungen machen muss. Wir hatten das Thema ja schon oft, wer da so die Profiteure sind, aber jetzt wegen 0,25%, da ändert sich
jetzt. Ja, den Markt hat das gestern echt nicht interessiert. Das ist, also es war wirklich die am wenigsten spannende Zinssitzung seit vielen Quartalen. Ich weiß noch immer, wo es dann danach 4-5% hoch oder runter ging. Aber diesmal, ja, es war alles wie erwartet. Arbeitsmarkt hat sich abgekühlt, bleibt aber stark. Man ist auf gutem Weg zum 2%-Ziel. Die Arbeitslosigkeit bleibt niedrig, legt aber zu. Zinssenkung einstimmig. Und die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung jetzt im Dezember liegt auch so bei, ich glaube, 60-70%. Also vielleicht passiert da auch nochmal was. Was er noch gesagt hat, der Herr Paul, was passieren würde, wenn jetzt Trump ihn sagen würde, er ist gefeuert, aber zurücktreten würde, hat er gesagt, nein.
Ja. Also, aber stimmt, was am Mittwoch noch nicht bekannt war, wo wir die Folge aufgenommen haben, die Ampel hat die auserklärt. Genau, das war noch ein Thema. Da haben viele dann natürlich so süffisant gesagt, Donald Trump hat das in wenigen Stunden geschafft, was viele schon bei uns seit Jahren teilweise gefordert haben. Es wird jetzt eine interessante Zeit auch für uns in Deutschland. Ich bin gespannt. Scholz hat ja angekündigt, dass die Vertrauensfrage wohl erst im Januar kommen soll, was auch irgendwie wieder...
Und dann Neuwahlen im März, ich verstehe es auch nicht. Ne? Also alle wollen Neuwahlen jetzt und wieder zieren sie sich mit irgendwelchen wirren Begründungen, dass es ja jetzt nicht geht und so, ne? Dass sie ja Deutschland am Laufen halten müssen. Dabei läuft Deutschland die ganze Zeit schon gegen die Wand, aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Aber
was für uns als Aktionäre natürlich da jetzt ein interessantes Thema wird, dass ja jetzt auf einmal wieder das komplette Thema mit der geförderten Rente natürlich wahrscheinlich erstmal wieder vor dem Aus steht, ja, weil es war ja sozusagen das Projekt von Christian Lindner, der wurde ja entlassen, wie wahrscheinlich jeder von euch mitbekommen hat. Und wer alte Interviews von Olaf Scholz zum Thema Kleinaktionäre oder Aktien im Allgemeinen kennt, der weiß, dass das wahrscheinlich nicht so ganz sein Herzensprojekt sein wird. Aber
und Habeck als Kanzler gibt ja, glaube ich, jetzt schon die ersten Vermutungen, dass er das bald in Kürze verkündet, dass er Kanzlerkandidat werden möchte. Ich glaube, auch bei ihm ist es nicht jetzt so das Thema Nummer 1, sondern Thema Nummer 1000 vor 999 Sachen, wie man das Weltklima retten möchte mit Deutschland. Deswegen.
Ja, aber da werden jetzt wahrscheinlich die meisten auch wieder so ein bisschen süffisant sagen, Habeck als Kanzler ist aktuell nicht so das allerwahrscheinlichste Szenario. Da werden die meisten wahrscheinlich zum Glück dann sagen. Ja. Aber okay, anderes Thema, bevor es jetzt wieder zu politisch wird. Ihr wisst, wir halten es gerne etwas wie unsere Schweizer Nachbarn. Wir bleiben da trotzdem neutral. Aber es musste natürlich erwähnt werden, weil vor allem eben auch das Aktienthema. Es wurde ja auch die letzten Wochen, Monate in Social Media hoch und runter gespielt. Deswegen ist das jetzt natürlich wieder sehr interessant. Aber es gab einen treffenden Kommentar dazu. Da hat sich dann wieder bestätigt drin gesehen, dass man sich bei Vermögensaufbau eben nicht auf die vor allem Bundesregierung verlassen sollte. Und das ist jetzt wieder so ein Thema. Genau, aber natürlich schade für alle Aktionäre oder eben dann halt auch die zukünftigen, weil man hätte sich dann halt mal zumindest ein bisschen mit dem Aktienmarkt beschäftigen müssen.
So, ja, kannst du doch jetzt perfekt, apropos, ne, eigene Altersvorsorge, da kannst du jetzt mal perfekt auf unseren Kooperationspartner noch verweisen, oder?
Ja, machen wir eine kleine Werbung für den Smart Broker, genau. Also wenn ihr gerne günstig Aktien kaufen möchtet, wir kooperieren schon seit längerer Zeit mit dem Smart Broker. Da habt ihr die Möglichkeit, an 25 Börsenplätzen weltweit, das GetEx, L&S, Nasdaq, aber auch die New York Stock Exchange mit dabei. Da könnt ihr bereits ab 0 Euro traden. 40.000 Aktien gibt's da oder sogar mehr. ETFs, März 2015. 500 ETFs, die ihr bei Amundi, Spider, Xtrackers oder so auch schon ab 0 Euro kaufen oder besparen könnt. Es gibt auch rund 4000 Sparpläne insgesamt, also auch Einzelaktienfonds. Mittlerweile gibt es auch auf die Einlagen prozentuale Zinsen, also es war zuletzt bei 3%. Ihr habt die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen und es gibt auch aktuell noch eine spannende Aktion, über die ich Michael noch mal kurz aufklären möchte.
Genau, also die bauen das Angebot echt immer weiter aus. Kryptos handeln, Tagesgeldangebot mit 3%. Und jetzt gibt es, und diese Aktion geht nur noch, also wenn ihr jetzt noch dieses Wochenende bis zum 10.11. dort ein Depot eröffnet, dann könnt ihr in den kommenden 90 Tagen komplett ohne Ordergebühren handeln. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Aktion und das gilt an allen deutschen Handelsplätzen. Bei GetEx wären das dann zum Beispiel 0 Euro. Bei anderen, ich glaube, wenn man dann zum Beispiel über Frankfurt handelt, kommen die Maklergebühren dazu, aber die Börsengebühren von Smart Broker, die sind nicht dabei. Und den Link packen wir euch natürlich hier drunter. Da könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Es war jetzt nur noch ganz schnell alles vorgelesen und vorgetragen, aber informiert euch dort gerne mal. Und ja, schaut da mal rein und öffnet gegebenenfalls ein Depot, wenn ihr da noch was braucht in die Richtung.
Genau, und damit auch Werbung Ende. So, wo brennst ihr unter den Fingernägeln? Mit was sollen wir anfangen? Wo herrscht Redebedarf? Eigentlich bei jeder Aktie, aber mit was willst du anfangen?
Ja, lass uns doch mal mit einer Aktie anfangen, die eigentlich gut geliefert hat, die aber, ich guck mal gerade vorbörslich, 7,45% im Minus ist, und zwar Trade Desk. Die haben eigentlich gut geliefert.
Ja, war eigentlich auch zu erwarten. Also Trade Desk über Jahre hingesehen, fast immer Erwartungen übertroffen. Wenn es im Werbemarkt schlecht ging, dann hatte The Trade Desk gute Zahlen. Wenn es im Werbemarkt gut ging, dann hatten sie spektakuläre Zahlen. Und ich muss sagen, es war diesmal wieder nah auch dem Spektakulären dran. Aber ich glaube, sie sind halt auch wieder da so ein bisschen Opfer ihres letzten Erfolges gewesen, weil die Aktie ja also wie an der Schnur gezogen nach oben gelaufen ist jetzt über eine lange Zeit. Umsatzwachstum 27%, 628 Millionen. Also es ist auch mittlerweile eine richtig große Firma. Also die werden dieses Jahr weit über 2 Milliarden Umsatz machen. Das Net Income, das hat sich ja zwar nicht ganz verdreifacht, aber weit mehr als verdoppelt von 39 Millionen auf 94 Millionen. Und die Net Income Margin, die ist von 8% auf 15% gewachsen. Mhm. Also wirklich sehr stark. Und auch die Diluted Earnings per Share sind von 8 Cent auf 19 Cent, also weit mehr als verdoppelt angewachsen. Also ein wirklich erfolgreiches Quartal für das Unternehmen. Sie sind ja so eine Art, ich nenne sie immer gerne so digitale Werbeagentur, sehr viel AI getrieben und die helfen dann den Unternehmen eben dabei, für wen, also das geringstmögliche Budget, die größtmögliche Anzahl an Leuten sozusagen zu erreichen. Die haben da Supercomputer im Hintergrund, die dir dabei helfen sollen und kooperieren sowohl digital als auch offline. Beispielsweise Walmart ist vor einigen Jahren als sehr großer Partner mit dazugekommen. Bei Walmart ist es so, dass ja überall, also in jedem Walmart laufen ja hunderte von Fernseher und da wird natürlich Werbung ausgestrahlt, für die dann teilweise eben auch der Trade Desk verantwortlich ist, aber auch Streaming-Plattformen gehören mit dazu. Und, ja, also ich persönlich kann den Zahlen tatsächlich nichts Negatives abgewinnen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, wie stark die Aktie davor gelaufen ist. Es sieht alles wirklich sehr gut aus. Also wir haben es ja gehört, fast 30% Wachstum. Die Total Operating Expenses, die sind aber nicht mal um 20% gewachsen. Also von 456 auf 519 Millionen sind die Kosten angestiegen. Vor allem General Administrative, die sind nahezu gleich geblieben. Genauso Technology und Development. Also wo man wieder deutlich mehr Geld ausgegeben hat, ist im Sales and Marketing und Plattform und Operations. Aber wir haben ja die Ergebnisse gehört, die sahen wirklich wieder sehr gut aus. Und für mich, ich war ja schon vor sehr vielen Jahren bei The Trade Desk mit dabei, als sie noch sehr, sehr klein damals waren. Das ist auch bis heute, glaube ich, immer noch meine erfolgreichste Aktie bis dahin gewesen. Die hatten schon mal so in der Corona-Zeit einen unfassbaren Run hingelegt. Und ich persönlich bin nach wie vor sehr bullisch für das Unternehmen. Es ist ein super stark geführtes Unternehmen. Also die haben ein hervorragendes Management und die treffen mit ihren Produkt oder Dienstleistung auch immer wieder so den Nerv der Kunden oder den Nerv der Zeit. Also sehr stark meiner Meinung nach und größere Rücksetzer finde ich bei dem Unternehmen immer wieder interessant. Und wie gesagt, wenn man da mal ein kleines bisschen rauszoomt, also da reicht eigentlich schon, wenn man sich mal so anschaut, auf ein Wochenbasis ist sie trotzdem immer noch im Plus. Also es zeigt, wie stark sie gelaufen ist. Und in den letzten 12 Monaten hat sie einen Plus von über 50% hingelegt. Deswegen alles stark.
Ich habe gerade mal geschaut, also ist auch meine prozentual, das ist meine beste Position im Depot. Plus 518% bin ich bei der Aktie. Also die hatte ich auch mal sehr schön früh gekauft. Leider zu wenig Stücke. Und du hast ja gesagt, also die Zahlen waren insgesamt wirklich sehr gut. Wenn man sich jetzt mal anschaut, die Aktie war, als es mal diesen Dip gab im August, wo ja dann mal so die Angst aufkam, dass jetzt doch eine Rezession kommt, da ist sie mal auf so 77 Dollar nach unten gedippt. Und jetzt stehen wir vorbörslich, obwohl die Aktie 7% im Minus ist, bei 123 Dollar. Da sieht man halt auch, ja. Also die ist wieder extrem gut gelaufen. Vor allem die letzten 2 Tage gab es immer riesige grüne Kerzen. Und jetzt, wie gesagt, das ist für mich ein klarer Sell the News. Umsatz war besser als erwartet. Ergebnis 41 Cent pro Aktie, auch 2 Cent besser als erwartet. Der Ausblick, da sieht man mindestens 756 Millionen. Konsens 752, auch ein Ticken besser als erwartet, aber es reicht nach der Rallye einfach nicht. Aber wenn es einen Rücksetzer gibt, Richtung ja vielleicht 115 Dollar, dann kann man sich die Aktie nochmal auf die Watchlist packen, also aus kurzfristiger Sicht. Wer da jetzt so langfristig einsteigen möchte, vielleicht gibt's ja nochmal insgesamt so einen kleinen Dip, wenn Donald Trump mal wieder anfängt, irgendwas zu tweeten, wer weiß. Ja, ich bin mir schon sicher, dass man sich das nächste Jahr das ein oder andere mal tierisch aufregen wird, weil da wieder verrückte Sachen passieren. Und am einen Tag knallt es runter, am nächsten Tag wieder hoch. Darauf muss man sich einstellen. Also ich glaube, da gibt es auch immer mal wieder Chancen, bei der einen oder anderen Aktie bisschen günstiger reinzukommen, kurzfristig. Ich weiß nicht, die Bewertung, hast du mal drauf gehört, die ist schon sehr happig. Oder auch wenn sie natürlich jetzt beim Ergebnis stark zugelegt haben. Die sind ja mittlerweile 60 Milliarden schwer. Also und das jetzt bei 750 Millionen Quartalsumsatz, da sieht man halt schon. Ne? Also boah, das ist schon echt ordentlich.
Ja, also Forward-KGV ist bei 77, das aktuelle KGV bei weit über 200. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das Unternehmen hat halt auch immer sehr stark geliefert und wächst seit vielen Jahren zweistellig und das eben auch profitabel. Also es ist eben kein irgendwie so Luftschloss, das nur auf Umsatzwachstum gebaut ist. Aber natürlich bewertungstechnisch, da braucht man nicht drüber diskutieren. Da ist es natürlich schon in anderen Sphären. Aber recht ähnlich muss man eigentlich sagen, war es dann auch bei Mercado Libre, also eigentlich sehr starke Zahlen, aber erst auf den zweiten Blick vielleicht für den einen oder anderen, weil man hat vor allem beim EBIT extrem enttäuscht, das hatte aber ja auch ganz gute Gründe, deswegen würde ich jetzt gerne mal auf Mercado Libre schauen und da muss man aber sagen, so viel können wir schon mal beim Kurs spoilern, die sind jetzt sowohl auf Wochensicht als auch auf Monatssicht deutliche Minus, also so mittel bis hoch einstellig aktuell, weil die Aktie, die hat zweistellig verloren, nachdem die Zahlen präsentiert worden sind, aber auch sie sind halt schon dieses Jahr davor sehr stark gelaufen gewesen, aber die Zahlen an sich, die sind hervorragend gewesen, also Mercado Libre ist also das Amazon von Südamerika, würde ich es mal nennen, die aber direkt am Anfang schon sehr viele Sachen nebenher gemacht haben, die haben ein eigenes Fintech-Unternehmen, die haben ein eigenes Shopify, die haben einen eigenen Third-Party Seller Service, also die waren von Anfang an sehr breit aufgestellt und das ist ein riesen Erfolgsrezept gewesen. Also in der Topline war das Unternehmen nach wie vor sehr stark, 35% Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,3 Milliarden. Das lag sogar leicht über den Erwartungen. Aber das EBIT, das hat ja eben auf den ersten Blick ziemlich übel ausgesehen, denn im Vorjahr hatte man 785 Millionen Income from Operations, diesmal nur 557. Und da fragen sich manche, wie das sein kann, weil die Take Rate mit 24,3% ist stark gewesen. Also das ist sozusagen das, was die Plattformen sich dann immer als Gebühren dann nehmen. 24,3% ist wirklich schon verdammt hoch. Die Anzahl der verkauften Produkte ist um 28% hochgegangen. Die Anzahl der Kunden ist um 21% auf 61 Millionen gewachsen. Also da fragen sich natürlich viele, ja, woran hat es denn gelegen? Ja, also wichtige Regionen wie Brasilien sind um 34% gewachsen. Also Brasilien ist wahrscheinlich so aktuell mit Indien wahrscheinlich so einer der wachstumsstärksten und interessantesten Märkte überhaupt dann. Und es ist relativ einfach zu erklären, sie sind ja auch im Kreditgeschäft tätig, also sie haben eben auch ein eigenes Fintech, auch im Kreditbereich, und da ist es jetzt eben so, dass die das starke Wachstum hatte eben hier so ein bisschen seinen Preis, also erwartete Kreditausfälle, die müssen über die gesamte Zeit vorab über Rückstellungen dann sozusagen abgebildet werden, und man sieht es dann eben auch, die Position in der Gewinn- und Verlustrechnung, die heißt Provision for Doubtful Accounts. Und da hatte man im Vorjahr dann eben Rückstellungen sozusagen von 277 Millionen und die sind auf 507 Millionen dadurch angewachsen. Also das ist so aktuell so ein bisschen das Hauptproblem und auch das, was dann eben dafür gesorgt hat, dass das EBIT dann eben so schwach ausgefallen ist. Aber ich sage jetzt mal, im operativen Geschäft hat es jetzt halt nicht so mega viel zu tun oder so mega viele Auswirkungen, weil man hat gesehen, dass alles andere sehr gut eigentlich ansonsten dann auch gewachsen ist. Ja, also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, da, das ist jetzt irgendwie eine Red Flag oder ähnliches. Also ich persönlich fand die Zahlen nach wie vor sehr stark. Ohne diesen starken Anstieg, da wären die Zahlen auch optisch in der Bottomline deutlich besser gewesen. Und daher bleibt für mich auf lange Sicht gesehen Mercado Libre ein sehr interessantes Unternehmen, die auch, finde ich, gar nicht so mega übertrieben eigentlich von der Bewertung als regelmäßig waren. Vor allem, wenn man so sieht, wie die weiter wachsen. Also Free Cash Yield, die läuft jetzt langsam Richtung 7%. Ja, EV-EBIT von 40 und Forward KGV von ungefähr 42, also beides ungefähr bei 42. Mhm. Das ist natürlich auch optisch nicht günstig, aber man muss ja überlegen, wie stark die immer noch am Wachsen sind und in was für Märkten die unterwegs sind. Also man sieht eben auch die Bewertung, die es über die letzten 2-3 Jahre konnte, kontinuierlich nach unten gegangen, weil die halt auch sehr viel stärker wachsen, als der Kurs dann eben gewachsen ist. Und daher bleibt für mich Mercado Libre weiter ein super spannender Pick, gerade wenn man eben auch mal so ein bisschen was außerhalb von Amerika dann sucht.
Ja, mich wundert es halt, ne, dass das, wenn das so offensichtlich ist, wieso die Aktie trotzdem so krass fällt. Also es waren auch Rekordumsätze in der Aktie dann gestern. Sie hat nahe der Tiefs geschlossen. Sie ist jetzt an der 200-Tage-Linie. Ich gucke sie mir heute auch mal an. Unterm Strich steht sie jetzt so auf dem Niveau von, ja, Jahresanfang. Also ist jetzt auch nicht krass eingebrochen. Aber jetzt natürlich vom Hoch. Die waren mal schon mal bei über 2.100 Dollar. Jetzt 1.775. Ist jetzt schon zurückgekommen. Auch langfristig ein brutal guter Track-Record. Also dort Rücksetzer für mich auch eher eine Kaufchance. Ich gucke es mal an, ja, oft ist es ja in den USA so, nach diesem ersten Ausverkauftag kommen noch so ein paar weitere Ausverkauftage. Ich guck mal gerade, ob die Analysten sich noch gemeldet haben, irgendwie die Kursziele groß gesenkt haben. BTIG hat es auf 2.200 gesenkt, bleibt aber bei Kaufen. Ja, also ich glaube aber auch nicht groß was. Ja, vielleicht war das jetzt nur noch mal so eine einmalige Enttäuschung, dann geht's wieder nach oben, also bin auch mal gespannt. Ja, habt ihr auch schon länger immer auf der Watchlist. Wollt ihr sogar auch mal irgendwann ins Langfristdepot kaufen, so ins Tech-Depot? Vielleicht gibt's ja jetzt bald doch nochmal die Gelegenheit. Ja, aber aktuell, ja, mal beobachten heute.
Ja, genau. Dann ja auch regelrecht rasiert worden ist Adyen erstmal nach den Zahlen. Das ist ein Zahlungsdienstleister. Also früher galten sie ja mal so als der große Konkurrent von Wirecard, ja. Und man sagt jetzt halt, sie machen das, was Wirecard eigentlich immer machen wollte. Und es ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie jetzt nach Zahlen mal einen empfindlichen Einbruch hatten. Wenn man aber mal anschaut, es gab mal schon mal so Mitte, Ende 23 ein.
Das weiß ich noch ganz genau.
Ja, das haben wir auch im Podcast damals behandelt. Handelt. Oh. Da hatten wir aber auch drüber gesprochen, dass sie ja da einmalig recht viele Leute eingestellt hatten und das, ja, in einer Zeit, wo alle Firmen eigentlich entlassen haben. Und wir haben damals noch gesagt, das ist eigentlich gar nicht so dummer Move dann, also dann die Leute einzustellen, wenn überall entlassen wird, weil dann kriegst du die Leute ja in der Regel auch zu deutlich besseren Konditionen dann. Und wenn man mal anschaut, die Aktie, die ist damals, ja, also die ist sehr stark eingebrochen und die hat sich aber relativ schnell wieder, also deutlich mehr als verdoppelt, ja. Also, und auch dieses Jahr ist die Aktie sehr stark gelaufen, also auf 12-Monats-Sicht plus 54%, also ist wirklich alles andere als schlecht gewesen. Aber man war jetzt eben ein bisschen enttäuscht von den Zahlen, weil der Umsatz, der ist tatsächlich schwächer gewesen, als man es erwartet hat. Der ist so um ungefähr 20% dann gewachsen auf 498 Millionen Euro. Und Experten aber hatten gedacht, dass es also auf jeden Fall gut über der halbe Milliarde dann liegen wird. Ja, und vor allem eben auch da mal auch in den letzten Monaten davor noch deutlich stärker gewachsen ist. Das war dann eben so ein bisschen enttäuschend, aber an sich waren jetzt auch die Zahlen gut. Also abgewickelte Volumen über die Plattform, das ist um fast ein Drittel gewachsen auf 321 Milliarden Euro, die da abgewickelt worden sind. Also das ist wirklich schon ein riesiges Unternehmen, ja. Es hat sich halt an der einen oder anderen Stelle, gab es halt so ein bisschen eine Verlangsamung, sage ich jetzt mal. Aber auch bei Adyen muss man einfach sagen, auch die sind wahnsinnig hoch von der Bewertung her gewesen, auch jetzt immer noch. Und daher würde ich es auch unter dem Aspekt so ein bisschen abstempeln, dass man da jetzt halt mal so ein bisschen Gewinne mitgenommen hat. Aber auch hier muss man sagen, langfristig gesehen eine super spannende Story, ja, die wir jetzt hier auf dem Podcast auch schon fast seit Beginn immer mitverfolgt haben. Ja,
ja, also bei Adyen, ich kenne keinen Zahlungsanbieter, wo immer dann diese Umsatzerwartungen oder die Umsätze, wenn die minimal verfehlt werden oder übertroffen werden, dass die Aktien dann immer so zweistellig reagieren. Wir hatten es ja damals, wie gesagt, hast besprochen, wo es dann ja wirklich, hatte sich nicht mehr als halbiert, die Aktie. Und dann kam dann irgendwann nochmal ein Business-Update, wo dann gesagt wurde, es lief doch ein bisschen besser. Und auf einmal ballert das Ding wieder komplett hoch. Ja. Auch ein bisschen absurd, muss man sagen. Also laut Analysten wurde ein ganz bisschen mehr erwartet bei den Umsätzen. JP Morgan bleibt bei $1,500 Kursziel. Die sagen auch, dass die robustes Umsatzwachstum, geringer Kostenanstieg und ja, man sieht Chancen, die Gewinnerwartung für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr zu übertreffen. Die hohe Bewertung und die Umstellung auf eine Quartalsberichterstattung machten die Aktie aber schwankungsanfällig. Okay, aber wie gesagt, also ich habe es gerade nochmal reingeschaut, weil wir haben es bei uns gestern auch in der Community gehabt, nicht, dass Adyen jetzt wieder den ganzen Sektor nach unten reißt, die war nämlich kurzzeitig 10% im Minus und am Ende war sie dann kaum mehr im Minus, also war dann gar nicht so viel, ich glaube 2-3% oder so nur, deswegen alles halb so wild diesmal.
Ja. Also ist halt eine Aktie, die immer sehr empfindlich auf Zahlen reagiert. Aber das ist halt so bei diesen High-Growern. Also das sind so die typischen Schwankungen, die man da einfach aussitzen muss. Deswegen auch da nochmal mein Tipp. Also arbeitet vor allem bei solchen Werten niemals mit einem Stop-Loss. Es passiert dann eben, dass die mal schnell 10-15% abrauschen. Ja. Dann wird man ausgestoppt, weil ja sehr viele machen das so als psychologische Dinge, 10% ab. Dann wird es für viele kritisch und dann wirst du ausgestoppt, du wirfst deine Anteile auf den Markt, musst auf deine Gewinne Steuern bezahlen und dann läuft das Ding auf einmal wieder nach oben. Deswegen, ja.
Also die Idee von wegen auch so Trailing Stops, ne? Ich bin immer auf dem Weg mit nach oben dabei und wenn es dann mal fällt, bin ich auch direkt raus und habe meine Gewinne gesichert. Das funktioniert leider nicht, weil solche 10% Rücksetzer gibt es eigentlich bei jeder Aktie mal und da bist du nie bei einem richtigen Aufwärtstrend dabei. Deswegen ist es in der Praxis noch viel schwieriger, wie man immer denkt, ja. Und wo willst du den Stop setzen? Bei 5% wirst du sofort ausgestoppt, bei 10% bei jeder kleinen Korrektur. Wenn du den bei 20% setzt, dann musst du dir schon überlegen, macht das überhaupt noch Sinn, ja, weil dann sind 20% weg, dann triffst du vielleicht sogar genau das Tief. Also es ist halt schwierig, ne, mit so einer Strategie. Oder wenn du die zum Beispiel mal Tesla anschaust oder auch Nvidia oder auch The Trade Desk, wenn man sich da mal immer anguckt, wie die Rücksetzer sind, da wärst du tausendmal ausgestoppt worden und wärst halt nicht mehr dabei. Ja? Also im Langfristdepot, ich setze da keine Stops ins System, du musst halt dann schauen, wenn es operativ schlecht läuft oder es in die falsche Richtung geht, muss man halt so verkaufen. Aber vielleicht auch nicht nur, wenn man ein Quartal schlecht läuft. Ja, deswegen die Story muss stimmen. Am Ende weißt du es nie genau, wie es läuft. Ja, also das ist halt, deswegen, das ist Börse. Ja, du weißt nie, wie die Zukunft aussieht, aber zu denken, dass man mit so einem Stop 10% im System richtig schlau ist, das funktioniert nicht.
Ja, Also sollte man auf jeden Fall überdenken, vor allem bei solchen hochvolatilen Werten. Da wirst du wahrscheinlich nicht glücklich damit werden, weil bekomme ich auch immer wieder mal oft zu lesen und so, dass wir sagen, oh, jetzt bin ich da wieder ausgestoppt worden oder so. Also ganz schwierig, ja. Genau, aber eine Aktie, die auch immer sehr empfindlich auf Zahlen reagiert, ist Cloudflare. Und auch diesmal wurden sie nicht so positiv aufgenommen, trotz 28% Umsatzwachstum nach wie vor. Also das Wachstum scheint bei dem Unternehmen keine Grenzen zu kennen. Aber es ist halt auch wieder nicht wirklich profitabler geworden. Also im Vorjahr haben sie 39 Millionen negatives EBIT gehabt. Und auch diesmal ist es fast wieder bei 31 Millionen gewesen. Also da erkennt man, ja, das Unternehmen setzt aktuell da immer noch alles auf das Thema Wachstum und macht da keine Anstalten, irgendwie profitabel zu werden. Das ist auch mit Sicherheit was, weshalb man so die Euphorie so von vor, ja, so in der Corona-Zeit so ein bisschen verflogen ist, weil man eben gemerkt hat, ja, ey, die wachsen zwar immer extrem stark, aber zur Profitabilität, da ist es noch ein sehr weiter Weg für das Unternehmen, ja. Also der Umsatz, der ist von 335 auf 430 Millionen angewachsen. Das ist also, wie gesagt, sehr stark, fast 30% dann wieder. Aber sie haben halt eben vor allem auch wieder so im Bereich Sales and Marketing sehr ordentlich Gas gegeben. Also die Kosten sind von 150 auf 185 Millionen gewachsen und auch Research Development von 90,6 auf 110,9 Millionen. Also da hat man ordentlich Gas gegeben und auch General Administrative deutlich zweistellig gewachsen. Deswegen EBIT nach wie vor defizitär. Das wird auch noch mit Sicherheit einige Zeit brauchen, bis das Unternehmen profitabel ist. Sie haben jetzt noch einiges an Zinseinnahmen gehabt, 22,5 Millionen. Deswegen hat es unter dem Strich sogar ein bisschen besser ausgesehen als beim EBIT. Im Vorjahr haben sie 23,5 Millionen verloren, jetzt 15,3 Millionen. Aber das Unternehmen hat eine recht hohe Cash-Position, wie man wahrscheinlich auch vermuten kann, wenn man eben merkt, dass sie so hohe Zinseinnahmen haben. Deswegen, das Unternehmen ist kerngesund. Also da braucht man sich keine Sorgen haben, dass die irgendwie jetzt mal mit einer großen Kapitalerhöhung oder ähnliches um die Ecke kommen. Das, also danach sieht es jetzt aktuell nicht aus. Aber ich glaube, wir haben jetzt bisher alle Cloudflare-Zahlen immer mitgecovert und da gibt es halt ja, gefühlt irgendwie nur plus 20 oder minus 30 nach den Zahlen. Ja.
Was haben wir jetzt? Ich glaube, minus 7, minus 8. Cloudflare ist aber tendenziell gefühlt oft eher negativ nach den Zahlen, weil es immer irgendwie ein kleines Haar in der Suppe gibt. Ich glaube, sie werden bald auch auf Gap-Basis dann profitabel. Es sind ja jetzt nur noch, also Gap-Loss from Operations, nur noch 7% des Umsatzes. Also das engt sich weiter ein. Aber du hast gesagt, scheinbar liegt der Fokus nicht dort drauf. Insgesamt war sowohl Umsatz als auch das Non-Gap-Ergebnis pro Aktie jeweils ein Ticken besser als erwartet, aber auch nicht extrem viel. Wieso ist die Aktie im Minus? Ich glaube, es liegt jetzt hier am Umsatzausblick. 451 bis 452 Millionen werden erwartet und der Konsens liegt halt schon bei 455 Millionen. Also da wurde ein bisschen mehr beim Umsatz erwartet und ja, wahrscheinlich auch, weil die Aktie ist auch die Tage davor jetzt ein bisschen angesprungen. Ich glaube, auch dort ist es dann am Ende so ein bisschen ein Sell-the-News-Event. Ja, an sich waren die Zahlen auf jeden Fall solide. Ich hatte eben noch was rausgesucht. Es haben auf jeden Fall sehr viele große Kunden und haben auch mittlerweile 35% der Fortune 500 Unternehmen. Das sind zahlende Kunden, das ist halt auch sehr gut. Sie sorgen ja dafür, dass die Websites immer erreichbar sind und vor allem auch schnell erreichbar sind, dann gegen Cyberangriffe geschützt werden mit diesen CDNs, also Content Delivery Networks, dass die Websites überall quasi zwischengelagert ist und dann schnell aufrufbar ist. Das ist denen ihr Service, das ist auch ein sehr spannendes und wichtiges Geschäftsmodell. Ich habe es ja auch im Langfristdepot, ist aber jetzt auch nicht meine beste Aktie, muss ich sagen, ja, weil Umsatz wächst immer, aber irgendwie so richtig viel Geld verdienen tun sie damit nicht. Also der Free Cashflow ist ja schon lange deutlich positiv, aber nach Gap ist man, wie gesagt, immer noch negativ und ja, aber ich glaube, langfristig ist es weiter spannend, aber wird dauern, ne, bis die Aktie richtig profitabel wird oder irgendwie mal Dividende zahlt und so. Ich glaube, das dauert noch einige Jahre, deswegen, naja.
Also mit einer Dividende würde ich jetzt in den nächsten Jahren nicht
In
mitrechnen,
der nächsten
weil
Dekade vielleicht, ab 2030, ja, keine Ahnung.
ja, das wäre dann eher dafür was. Aber es könnte ja sein, gerade wenn sich halt so abzeichnet, dass die Aktie mal profitabel wird, ist halt die Frage, ob die dann auch mal so diesen Tesla oder Palantir-Moment dann erleben wird. Ja, also sie war ja schon mal so groß im Hype, die hatte mal ja KUV im dreistelligen Bereich und die ist damals nicht viel weniger gewachsen als heute. Das muss man ja auch dazu sagen. Also die hatten ja damals immer so zwischen 30 und 40% und da ist die schon mal Richtung KUV oder nee, die war über KUV 100 dann, ja. Und ich habe damals, das weiß ich noch, ein Video drüber gesagt, ey, sorry Leute, aber das ist halt absurd für ein Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen KUV im dreistelligen Bereich hat, also sorry, dann müssen die 300-400% Umsatzwachstum haben, ja. Also bei aller Liebe, ja, weil es halt damals auch absehbar war, dass die lange nicht profitabel sein werden. Aber an sich finde ich das Geschäftsmodell echt spannend und wenn da dann eben mal so der Switch dann kommt, das sind ja auch nachweislich die von der Rendite her statistisch gesehen die erfolgreichsten Unternehmen, die so an die Börse kommen und die gerade so an der Schwelle sind von der Unprofitabilität zur Profitabilität, ja. Und eine Cloudflare könnte den Moment so in den nächsten 2 bis 3 oder ja, sagen wir mal 1 bis 3 Jahren erreichen. Und wenn dann eben die Leute sehen, hey, jetzt ist es profitabel, das haben wir jetzt auch bei Palantir gesehen, ja, weil eine
dann geht's
Palantir, die
einfach.
Bewertung ist ja jetzt unfassbar auch hoch gestiegen. Ja, sie sind jetzt auch wieder stärker gewachsen, darüber haben wir auch gesprochen. Aber gerade letztes Jahr, da ist das Unternehmen ja teilweise also nicht wirklich gut gewachsen und die Aktie, die ist brutal gelaufen, weil sie halt eben auch so in die Profitabilitätszone dann gekommen ist und da auch nicht mehr weggegangen ist. Ja, aber anderes Thema, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Cloudflare in den nächsten Jahren auch mal so diesen Moment da erreichen wird, bei dem dann die Leute wieder mehr auch drauf aufmerksam werden. Genau, jetzt haben wir noch 2 Zahlen. Das eine ist Block gewesen. Der Michael hat ja vorher bereits erwähnt, dass unter Donald Trump, also als klar wurde, dass er Präsident wurde, die Banken nach oben gegangen sind. Das galt allerdings auch für die Fintech-Unternehmen. Also die haben teilweise brutale Rallyes hingelegt und ich muss sagen, die Blockzahlen, mir haben sie persönlich wieder sehr gut gefallen. Also wir haben die ja auch immer wieder behandelt in den letzten Quartalen und es läuft weiterhin sehr ordentlich. Das Gross Profit ist um fast 20% gewachsen auf 2,25 Milliarden Dollar. Ihr wisst ja, bei Block sollte man nie den Umsatz sehen, weil da die Bitcoin-Transaktionen mit dabei sind. Also da ist eine Bitcoin-Transaktion sozusagen ein kompletter Umsatz, was natürlich halt irgendwie wenig Sinn dann macht, weil da bleibt ja fast nichts hängen. Deswegen guckt man bei Block immer auf das Gross Profit. Die Cash App ist hier auf 1,3 Milliarden um 21% gewachsen und auch Square ist nach wie vor sehr gefragt, plus 16% oder 932 Millionen Dollar Gross Profit, also sehr stark gewesen. Das EBIT 323 Millionen Operating Income im Vorjahresquartal war man noch negativ und es ist jetzt die dritte wirklich gute Steigerung in Folge gewesen, was das EBIT angeht. Also das sieht alles wirklich sehr ordentlich aus. Net Income 284 Millionen, nachdem man im Vorjahr noch 89 Millionen negatives Ergebnis hatte. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas Negatives, was ich nicht sehe, oder wie fandest du die Zahlen?
Ja, ich habe auch, ich habe, also die war gestern zeitweise massiv im Minus. Ich habe nämlich auch, also ich habe heute, ehrlich zu sein, nur ganz kurz drauf geschaut. Du hast gesagt, Umsatz interessiert nicht so, der war unter Erwartung, vielleicht guckt dort der Markt drauf. Aber jetzt aktuell ist die Aktie auch nur 2,5% im Minus. Ich sehe ansonsten auch nicht so wirklich schlechte Zahlen. Oder ob da irgendwo irgendwas mehr erwartet wurde, ich weiß es auch nicht, ne? Aber die ist jetzt auch die Tage davor gar nicht schlecht gelaufen, muss man sagen. Sie steht höher, wie sie vor 3 Handelstagen stand. Also es ist im Endeffekt jetzt auch wieder nichts passiert. Ja, die war jetzt die letzten 2, 3 Tage ein bisschen gehypt, wobei gestern hat sie dann auch Intraday schon wieder ihre Gewinne abgegeben. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, was sonst. Also Ergebnis war, glaube ich, sogar besser als erwartet. Ne? Aber es ist bei Block immer auch gar nicht so einfach, das alles sich rauszufischen. Aber ja, nee, ich habe sie im Langfristdepot und da bleibt sie auch, würde ich sagen. Ja? Also hat sich gar nicht viel getan in der Aktie.
Ja, gefühlt hast du auch jede Aktie im langen Fristdepot,
Die wir besprechen, haben wir auf jeden Fall ein, habe ich auf jeden Fall einiges an. Eine Aktie, die noch offen ist, die habe ich nicht im Langfristdepot. Affirm, oder wolltest du noch was sagen zu Blog.
Nee, da Blog kannst gerne über Affirm kurz.
Weil ich habe nämlich über Affirm ja. bei uns nochmal was zusammengeschrieben, weil die habe ich nämlich gerade im Trading Depot, nicht im Langfristdepot, weil Affirm macht ja dieses Buy Now, Pay Later. Es ist unter anderem, kennt man ja hier in Europa, ist Klarna, glaube ich, der Marktführer. Lustigerweise mache ich auch irgendwie jetzt immer bei, wenn ich bei About You was bestelle, mache ich auch immer Klarna. Ist einfacher, ne, weil kein Bock da immer in Vorleistung zu gehen, da irgendwas Geld hinzuüberweisen. Da schickt man eh wieder einen Teil zurück, da muss man wieder warten, bis das Geld zurück ist. Deswegen mache ich immer mit Klarna. Funktioniert doch auch eigentlich echt gut und Affirm ist vor allen Dingen in den USA aktiv, expandiert aber jetzt auch nach UK und die hatten 41% Umsatzwachstum, also das beschleunigt sich sogar richtig stark. Und das Problem war bei Affirm, auch bei Klarna und so weiter, dass sie halt zwar sehr stark gewachsen sind, aber waren halt aber auch brutalste Geldverbrennungsmaschinen. Ich glaube, auch Affirm hatte teilweise auch so viel Verlust wie Umsatz. Das hat sich jetzt schon doch deutlich geändert, muss man sagen. Also die Verluste gehen deutlich zurück und man wächst weiter sehr stark. Und das war jetzt das Q1 2025, die haben ein verschobenes Geschäftsjahr. Und die möchten jetzt, weil du es genau vorhin gesagt hast, dass wenn Unternehmen dann auch noch GAAP profitabel werden, die möchten das jetzt im Q4 2025 erreichen. Und wenn das wirklich gelingt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Aktie weiter echt gut läuft. Man hatte jetzt beim Umsatz die Schätzungen massiv übertroffen beim Ergebnis. Es waren minus 31 Cent, Schätzungen waren minus 45 Cent. Das GMV, also das Bruttowarenvolumen, was abgewickelt wurde, auch 35% gewachsen. Zahl der aktiven Kunden 21% und die Kunden machen auch immer mehr Transaktionen. Also das Produkt scheint sehr beliebt zu sein. Man hat jetzt 1,4 Millionen Karteninhaber und die machen dann sogar pro Nutzer $3,000 Umsatz. Also das sieht alles sehr gut aus. Man kooperiert unter anderem mit Apple Pay, da ist es jetzt integriert. Shopify wird es besser integriert. Also es sieht alles echt ganz gut aus. Es geht querbeet überall nach oben und die Verluste werden geringer. Wobei der Verlust jetzt in diesem Quartal wieder höher war als im Vorquartal. Ich glaube, das hat da jetzt aber auch Gründe hier, wie dass man jetzt nach UK geht und ein paar neue Produkte und so weiter. Aber die Tendenz ist klar und auch die Aussichten querbeet jetzt angehoben. Ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, also sowohl beim Umsatz, Ergebnis und so weiter. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Die Aktie war aber auch ganz gut gelaufen, muss man sagen. Ich guck mal gerade, wo sie jetzt steht. Ich glaube, gestern alle, die gemeldet haben, sind eigentlich fast im Minus. Das ist schon krass. Affirm ist ja 4% im Minus jetzt aktuell. Aber bin ich mal gespannt. Ja, also könnt ihr euch mal auf die Watchlist setzen. Ist keine Kaufempfehlung. Sie hatte sich jetzt seit Juli auch verdoppelt. Darf man auch nicht vergessen. Sie war auch schon mal bei $7,50. Das war die Zeit, wo man gedacht hat, okay, dieses Modell funktioniert nicht. Ja, denn die nehmen sich ja immer einen kleinen Teil vom Umsatz, haben aber auch dann das Risiko, wenn ein Kunde nicht zahlt, dann bleiben die auf den Kreditkosten sitzen und so weiter. Und ja, da hatte man immer Angst, dass die da Leute mit schlechter Bonität natürlich dann hier das alles gewähren und dann kommen die niemals auf den grünen Zweig. Und da war sie eine Zeit lang echt bei unter $10 und war jetzt vor kurzem bei $50. Also die haben sich jetzt schon gut entwickelt, haben 14, 15 Milliarden MCAP. Bin mal gespannt, ja, packt euch die mal gerne auf die Watchlist. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt nicht im Langfristdepot oder so. Ist auch sehr risky, man weiß nicht genau, wie es hier weitergeht, aber wachsen tun sie auf jeden Fall echt stark, muss man sagen.
Ja, genau. Und dann hatten wir noch bei Airbnb die Zahlen, genau, die, ja, kennt ja mittlerweile jeder. Ich glaube, da braucht man nicht über das Geschäftsmodell mehr sprechen, aber immer wieder auch mal im Fokus, auch gerade so bei, ja, politisch immer wieder ein heißes Thema, da hier auch immer wieder mal Verbote dann ausgesprochen werden und so, aber die Plattform an sich, die wächst wirklich weiterhin immer sehr gut. Also die Night in Experiences Book, die sind um 8% gewachsen, das Gross Booking Value ist sogar um 10% gewachsen. Umsatz plus ebenfalls 10%, 3,73 Milliarden Dollar macht das Unternehmen hier mittlerweile, also das sieht alles eigentlich wirklich so auf den ersten, nur noch auf den zweiten Blick sehr gut aus. Das Net Income, das lag bei 1,37 Milliarden Dollar. Also auch hier das Unternehmen, das ist halt eine wirkliche Cash-Maschine. Also das ist das, was mir so an dem Geschäft Geschäftsmodell so gefällt, diese Plattformanbieter, wenn du da mal so wirklich so der Platzhirsch bist, da kannst du halt unfassbar viel Geld verdienen. Und bei Airbnb ist auch immer gut, dass die von Anfang an immer sehr effektiv gearbeitet haben. Die haben ihre Kosten immer sehr niedrig gehalten. Das hat schon immer für recht hohe Margen an vielerlei Ecken dann gesorgt. Und ich persönlich würde unter dem Strich sagen, dass es ein wirklich sehr gutes Quartal gewesen ist von den Zahlen her. Also ich kann dem Ganzen jetzt nichts so Negatives abgewinnen. Also man sieht auch in den letzten Wochen ist die Aktie eigentlich auch ganz gut gelaufen davor. Deswegen ging es jetzt auch nicht so umfangreich dann zurück. Aber bei Airbnb, ich glaube, so um diese Stärke von dem Geschäftsmodell wissen fast alle. Aber da haben viele eben immer Angst, dass da immer mehr Verbote ausgesprochen werden, dass es immer schwieriger gemacht wird, dass auch Booking vielleicht nochmal mehr an den Markt drängt. Und natürlich merken auch die Hotels, du kannst dann da natürlich auch mal mit niedrigeren Preisen entgegenwirken. Und viele sagen dann halt doch, ja, bei einem Hotel hast du halt eben doch teilweise ein paar mehr Sicherheiten wie in einem Airbnb. Da weißt du nie, ob irgendeiner eine Kamera aufgestellt hat oder so.
Ja, das ist jetzt mittlerweile, kommt es immer häufiger raus, ne?
Ja, also das ist halt schwierig. Natürlich, man kann es nicht hundertprozentig ausschließen, dass es auch in einem Hotel der Fall ist, aber da ist es natürlich sehr viel unwahrscheinlicher, sage ich jetzt mal, ja, oder du bist in der Wohnung und hinterher heißt, hey, du hast das und das kaputt gemacht. Also es gibt da natürlich schon auch Sachen, die da mit eine Rolle spielen und das ist so, glaube ich, schon so immer Airbnbs größtes Problem dann einfach gewesen, weil das Unternehmen, das Geschäftsmodell an sich, das kristallisiert sich einfach raus, dass das unfassbar, also nicht nur margenstark ist, sondern eben auch sehr profitabel dann einfach, ja. Mhm. Also ich persönlich, rein von den Zahlen her und vom Ding, finde ich es ein sehr starkes Unternehmen, weil ich es auch finde, dass sie ein sehr gutes Management haben, da die schon immer so effektiv gearbeitet haben. Aber sie sind halt so ein klassisches One-Trick-Pony, ja. Also wenn da halt mal irgendwelche Probleme halt auch vor allem so politisch dann kommen, dann wird's halt eben schwierig, weil Airbnb halt irgendwie nichts anderes kann, außer eben sein Netzwerk anbieten für die Wohnung und dann eben noch, worauf sie ja eben auch noch so einen Fokus legen, ist dann eben so Erlebnisse sozusagen dann, dass du die über die Plattform buchen kannst. Aber dann wird's halt eben schwierig dann hinten raus. Aber für mich top auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt, Aktie ist jetzt auch 5% im Minus, aber die war auch gestern 5% oder 4% gestiegen. Es sieht ähnlich aus wie bei den anderen Aktien. Die war, glaube ich, kurzzeitig nachbörslich sogar dick im Plus, wurde dann abverkauft. Umsatz wie erwartet, Ergebnis minimal drunter. Ja, 10% Wachstum. Ich weiß gar nicht, hatte Booking nicht sogar stärkeres Wachstum? Ich hatte ja meine Airbnb-Aktien zuletzt in Booking dann getauscht, weil mir genau aus dem Grund das Booking-Geschäftsmodell deutlich besser gefällt. Ich hatte nicht so gute Erfahrungen damit Airbnbs gemacht, abgesehen davon, dass da vielleicht irgendwie Kameras stehen könnten, aber auch, dass du dann da irgendwie immer dann auf den Host warten musst, mit dem schreiben musst, Schlüsselübergabe, da sind teilweise auch nervige Sachen. Plus die Regulatorik ist natürlich ein ganz großes Thema, aber ja, an sich verdient das Geschäftsmodell natürlich sehr viel Geld, da hast du recht, aber ich finde irgendwie Booking besser einfach, ne, mit dass du da richtige Hotels mit dabei hast und so weiter und darüber buchst einfach. Die App und so gefällt mir auch viel besser als bei Airbnb. Aber es ist ja auch am Ende Geschmackssache, deswegen.
Ja, Booking natürlich auch ein Top-Unternehmen, die auch viel für die Aktien nehmen. Die kaufen viele Aktien zurück. Die
sollten mal einen Split machen bei Booking. Das ist ja absurd, wie hoch die Aktie ist. Ja, soll man 1:10 Split machen?
Haben ja aber eben auch vor kurzem eine Dividende angekündigt. Also die geben da auch richtig Gas jetzt mittlerweile. Also auch Booking für mich ein Top-Unternehmen. Und ich habe es immer gesagt, Booking ist halt das etwas konservativere Investment. Und Airbnb, das wo wahrscheinlich so ein bisschen mehr Wachstumspotenzial hat, aber dafür halt eben auch einige Risiken mehr, ja.
Die Aktie steht bei 4.500 Euro, also du kannst dir 0,01 kaufen vielleicht beim Neo-Broker, ne? Für 400 Euro oder so. Kannst
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal so langsam Richtung Wochenende und die Berichtssaison, ja, sie ist immer noch nicht vorbei. Nächste Woche sind auch wieder sehr viele interessante Unternehmen mit dabei, aber ich sage jetzt mal so die große Tech-Welle, die ist jetzt über uns drüber gerollt. Ich würde sagen, unter dem Strich sind die Zahlen eigentlich recht gut alle gewesen. Die Kursreaktionen, wie eigentlich zu erwarten, nicht ganz so positiv immer auf die Zahlen. In der kommenden Woche ist unter anderem die Hannover Rück mit dabei, Home Depot, Shopify und Spotify ist mit dabei, dann Infineon, Sea Limited, wir haben außerdem Allianz, Tencent, Cisco, dann haben wir auch noch die anderen großen Deutschen wie die Telekom, Siemens, JD.com ist mit dabei, also nächste Woche auch Alibaba noch, die ganzen chinesischen Big Tech Unternehmen und Walt Disney, also ihr merkt, das wird auch wieder eine ereignisreiche Woche und die werden wir natürlich für euch wieder alle mitverfolgen und wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet. Bis dahin, bleibt dran, genau, checkt unten den Smart Broker Link aus und dann schönes Wochenende.
Macht's gut, ciao, ciao.